Antonia.
How is it?
Gut. Alles,
Ja?
alles, ja, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch.
Yes, it's been a long time.
Ja,
It's been a long time.
so fangen immer die besten Geschichten an.
Ja.
Aber es stimmt. Aber wir haben einfach auch eine kleine Sommerpause, wie jedes größere TV- und Radioformat eingelegt.
Ja.
Und ich finde es durchaus in Ordnung. Das Sommerloch, da mussten die Leute jetzt mal ohne uns auskommen. Und auch wir, und das ist ja auch gut, dann kann man ein bisschen auf Standby gehen und dann auf Refreshen sozusagen und ganz neu und motiviert in die, na, ich will jetzt nicht sagen Herbstsaison, aber sowas Ähnliches.
Hör auf.
Frühherbst, Spätsommer, was ist denn jetzt eigentlich? Was ist denn los hier?
Hör auf, echt, nee, wir haben ja noch Sommer und ich möchte auch nicht weiter drüber reden.
Okay.
Wir haben Sommer und
Sag das mal den 3000 Kranichen, die gerade ungelogen hier auf dem Acker stehen. Und das sind
ja.
3000. Also,
Ja.
entschuldigen Sie mal, das ist also, das ist
Ja.
kein Sommergefühl.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sowas sehe ich ja so nicht, außer manchmal haben wir in letzter Zeit ein paar Gänse hier fliegen gehört oder gesehen. Aber
Ja.
ja, klar, das
Sagen wir mal
wir.
so, die Einschüsse, die Einschläge kommen näher. Also
Ja.
Gänse, Kraniche, also das
Ja.
ist natürlich. Nein, alles okay. Aber es ist ja auch hier ein guter Übergang zum Morgenreport, wenn man so will. Wir müssen ja die Situation da draußen beschreiben und
Müssen wir, ja, müssen
müssen wir,
wir,
das erwarten unsere HörerInnen von uns.
ja.
Also ich finde, ich fasse das mal kurz zusammen. Ich finde, es ist eine schöne Zeit. Ich mag die Zeit. Ich finde nur, dass ich weiß nicht, wo dieser Sommer geblieben ist. Das ging rasend schnell. Aber
Das stimmt. Der ging wirklich rasend schnell. Wir waren ja zusammen, Philipp und ich haben eine kleine Woche zusammen in Brandenburg verbracht. Und da war es ja ein bisschen kühler noch. Das hat sich gar nicht wie so ein eine Sommerweek angefühlt, was das nicht schlechter gemacht hat. Es war
nee,
wunderbar.
aber
Aber
es
genau,
gab
und
so ein.
ja, und dann gab es immer so High 30, 40 Grad. Und ich glaube, diese Schwünge, die innerhalb des Sommers, die nehmen einem auch dieses, also habe ich manchmal das Gefühl, die lassen einen nicht so eine lange Zeit anmuten, sondern eher so kürzere, weiß ich nicht,
Ja.
Hochsommergefühle und dann ist es wieder kühler. Wie ist
Ja,
denn das
genau.
Wetter bei euch jetzt
Nö,
gerade?
jetzt ist es schon sehr lange so, dass wir, also bestimmt seit einer Woche, dass wir so 22 Grad tagsüber haben,
Ja.
nachts aber auch nicht kalt, also bestimmt so 15 Grad. Das ist super, weil meine Tomatensträucher hängen noch voll mit grünen Tomaten und die brauchen jetzt ehrlicherweise noch so ein, zwei Wochen
Ja.
Wärme nachts vor allem. Es sind ja
Ja.
Nachtschattengewächse, die brauchen unbedingt gar nicht mal jeden Tag die pralle Sonne, sondern die da mögen keine kalten Nächte. Und witzigerweise, also wie du es gerade erzählt hast, im Juli, also eigentlich im Hochsommer, gab es eine Phase mit sehr kalten Nächten.
Ja.
Das heißt, die sind gar nicht so in die Gänge gekommen. Und
Nee.
jetzt dieser Unterschied zwischen Tag und Nacht, der jetzt ja nur so bei so 5, 6 Grad gerade liegt, das ist eigentlich für die Tomaten ganz gut. Deswegen hoffe ich, dass jetzt da noch mal ein bisschen was kommt, weil es sind so viele und also ich habe jetzt auch schon wirklich 3 Wochen eine sehr, sehr gute Ernte und esse jeden Tag
Ja, wie
den besten
interessant, weil wir haben hier
Tomatensalat.
richtig schlechte Tomatenernte in
Ja,
Köln.
es kann sein, dass die unterm Strich auch nicht so gut ist. Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, ich war vorsichtig. Ich habe ja ganz viele selbst gezogen aus Samen auch und das ist ja eine total. Ja, es ist eine große, es ist viel Arbeit und dann war ich sehr zögerlich mit dem Raussetzen, weil ich Angst hatte, dass mir die alle abfrieren. Und wenn man da 2 Wochen zu spät ist, dann macht sich das so ein bisschen jetzt bemerkbar, weil die Pflanzen eben,
Ah,
ne, aber das
genau,
ist eben
ja.
immer so ein bisschen, muss man abwägen. Und
Ja.
genau, deswegen weiß ich aber ganz gut, das ist das, was du sagst, bestärke ich gerade, dass es diesen Sommer oft diese Schwankungen gab. Und ich eben im Juli dachte, hä, was ist jetzt los? Ich brauche jetzt mal ein bisschen Sonne und ich will Tomaten essen. Also, genau. Aber ja, diese riesigen diese Hitzetage, an die erinnern wir uns alle, und so weiter. Aber es stimmt, es war kein Sommer, an dem es mal einige Wochen am Stück sehr heiß war. Jedenfalls nicht hier bei uns. Ich glaube, das würden jetzt die Leute im Südwesten anders sehen, und auch so. Weiß ich nicht, bei euch ist es ja doch insgesamt heißer gewesen als sonst, oder?
Ja, aber auch immer, es waren, wie gesagt, gefühlt immer so 3, 4, 5 Tage und dann war es richtig heiß, kaum auszuhalten und so. Ich bin ja null Fan davon. 40 Grad ist für mich absolute Tortur, wie wahrscheinlich für fast alle. Und das hat null Spaß gemacht. Aber da kommen wir auch wieder zu so einem Thema. Da frage ich mich auch tatsächlich und habe mich das auch gefragt, was die Vögel machen, wenn es so heiß ist, 40 Grad und so. Ich sag mal, die Stieglitze jetzt hier in Köln. Wir haben ja da so eine Gruppe oder Familie oder mehrere Familien, die wir füttern. Und ich weiß noch, als es so richtig heiß war, bin ich natürlich immer raus, habe das Wasser nachgefüllt und frisch. Aber da dachte ich auch, ey, die armen Vögel, das muss ja mega anstrengend sein. Du musst ja die Energie aufbringen, weiter Futter zu suchen. Und dann ist es so heiß, also ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein paar Verluste waren, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also
Ja.
ich weiß nicht, ob das noch so zur vollen Brutzeit war, dieses eine richtig krasse Wochenende. Aber ich denke, da ist ähnlich wie nach unten, bei so einer klirrenden Kälte. Ja, irgendwann ist da eine Grenze erreicht und
Ja.
wahrscheinlich sind ein paar Tage noch irgendwie machbar, aber wenn das eine Woche so geht, dann auf Wiederhören.
Ja,
Also,
und auch die Jungtiere. Also wenn da
genau.
Jungtiere waren, dann. Also ich weiß, dass wir hatten Meisen, die hatten
Ja.
Jungtiere, das waren Blaumeisen und die haben es geschafft.
Okay,
Und da habe
die
ich auch jeden
Meisen.
Tag geguckt und dachte, Scheiße, die waren nämlich unterm Dach und ich dachte,
Ja.
wie sollen die das aushalten, ne?
Ja, die Meisen bei uns haben es auch geschafft, aber natürlich die erste Brut, ich weiß nicht, wie die zweite aussieht, aber die waren glücklicherweise auch in einem Kasten bei mir am Hühnerstall, der nur morgens Sonne hat und unterm Dach hing praktisch vom Hühnerstall, aber der ist nicht so hoch, also da staut sich die Hitze nicht, sondern er beschattet es eher. Und das war ein super Nistplatz. Da waren noch nie welche drin und dieses Jahr waren da Kohlmeisen drin und das war eine sehr gute Nistplatzwahl. Also das habe ich mich sehr gefreut. Wohingegen, und das ist jetzt auch ein Aufruf an alle, wenn ihr Nistkästen aufhängt, was ja toll ist, wo wir ja immer dafür sind, guckt, dass das keine Falle wird. Das sind Dinge, die ich früher auch tatsächlich nicht so bedacht habe, weil ich gedacht habe, die Vögel sind schlau genug. Aber wenn sie nicht genug Möglichkeiten haben im Umfeld, dann nehmen sie natürlich einen Kompromiss. Und wenn der so ist, dass dann ja, beim Nestbau da vielleicht noch gemütliche 20 Grad sind, aber 2 Wochen später auf einmal 40, kann das für die natürlich eine Falle sein. Und bei den Mauerseglern zum Beispiel ist es jedes Jahr so, dass unzählige rausfliegen, also fallen oder
Ja, ganz schlimm.
rausspringen. Das finde ich eben auch schlimm. Und ja, da hatten wir hier auch ein paar Fälle, wo, oder ich habe mit, es gibt so eine Wildvogel-Auffangstation in der Nähe und die hatten dieses Jahr, hatten die richtig viel Mauersegler. Und genau, das ist natürlich, also ja, die Hitze ist natürlich für die Vogelwelt genauso krass wie für uns so.
Also bei den Mauerseglern kann man vielleicht sagen, es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man so einen Holzbetonkasten eher nimmt als jetzt,
Ja.
oder? Die
Ja,
werden
und
auf
auch
jeden
da,
Fall,
wenn's. Entschuldige,
wenn die
sag
falsch
du.
gehangen sind, klar, wenn die jetzt so in der vollen Sonne, dann wird das auch
Genau.
nicht nützen, ne? Aber
Also auch da sollte man
ah.
gucken, dass man die Richtung Osten hängt.
Ja.
Und Mauersegler sogar auch Richtung Norden, habe ich jetzt gehört. Das
Ja.
ist denen eigentlich total Schnuppe. Ich habe auch schon welche Richtung Westen gehängt, wo man ja früher immer gesagt hat, nein, nein, das ist Wetterseite. Aber das Ding ist, diese Kästen, die ich verwende, die haben den Einflug unten. So, es gibt so Mauerseglerkästen, die haben praktisch den Einflug im Boden und dann müssen die so ein Stückchen kriechen und haben dann in der Ecke ihre Nestchen. Und die werden gerade empfohlen, weil da Stare nicht gut drankommen, weil die sozusagen anatomisch nicht so in der Lage sind, von unten in so eine Kiste zu kriechen. Und die zum Beispiel kann man auch nach Westen hängen, weil wenn da jetzt ein Starkregen kommt, dann regnet es ja nicht rein.
Ja,
Also
genau.
der. Deswegen immer so ein bisschen wirklich mitdenken, wenn man was aufhängt und im Zweifel es einfach nicht tun, weil solche Kästen an der Südseite bei irgendeinem, weiß ich nicht, irgendeinem Plattenbau, was sich krass aufheizt, das hat dann am Ende keinen Sinn. Da lockt man die Vögel an und brät sie, ne?
Genau. Also
So.
darauf, ja, absolut. Und wie gesagt, das sind ja auch diese Gedanken, die ganzen Gedanken, die ich mir dann gemacht habe, als es so heiß war und ich selber dachte, ich habe einen Hitzeschlag.
Ja.
Ich konnte gar nicht mehr richtig funktionieren, musste total arbeiten. Das war wirklich, also that wasn't right. Aber eine schöne Sache, die ich teilen wollte, und weil wir ja eben auch schon über Zugvögel geredet haben, ein Stück weit. Ich habe jetzt viele Videos bekommen und auch viele Freunde und so, die ganz viele Starnformationen im Himmel gesehen haben in den letzten Wochen in Deutschland. Das heißt, das fand ich interessant. Das habe ich in den letzten Jahren so nicht mitbekommen und wollte dich fragen, ob du da was mitbekommen hast. Hast du auch mehr Stare gesehen oder sowas? Bei dir, weil du siehst die ja.
Ich habe viele Stare gesehen tatsächlich. Ich kann nur ganz schwer immer abschätzen, oder ich bin immer vorsichtig mit so Aussagen, das ist mehr als früher oder weniger, weil solange man nicht zählt, kann man das nicht genau sagen, denn man ist auch einfach nicht jedes Jahr zur selben Zeit am selben Ort. Das ist immer so ein bisschen diese Krux, dass wenn Leute sagen, ich habe das Gefühl, es werden weniger oder es werden mehr und so. Deswegen, also ich habe dieses Jahr auch viele Starenschwärme gesehen, auf jeden Fall, aber interessanterweise hatten wir zum Beispiel ganz wenige zu dieser Obstzeit im Garten. Also sonst waren die immer in unseren Weintrauben, immer in unseren Kirschen, immer in unseren Augustäpfeln. Das ist so eine frühe Apfelsorte, die sehr viel Wasser in sich tragen. Und da haben die Stare eigentlich immer im August sozusagen die Äpfel genutzt, um Flüssigkeit aufzunehmen, weil es sonst trocken ist, also wenig Wasser. Und das war alles dieses Jahr nicht so viel. Aber woanders, zum Beispiel, also irgendwo auf dem Acker und so, habe ich total viele Stare gesehen. Also kann ich nicht sagen, genau. Die erste Brut bei uns war hier sehr erfolgreich. Also ich hatte, glaube ich, 5 besetzte Nistkästen bei der ersten Brut. Bei der zweiten habe ich es tatsächlich nicht gut mitgekriegt, aber das ist auch typisch für die Stare, dass die manchmal so eine zweite Brut haben und man merkt das gar nicht. Auch sehr interessant. Haben wir ja auch in unserem Buch drüber geredet, dass die zum Beispiel
auch... Wollte ich auch gerade nochmal anmerken für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Wir haben ein Buch über Stare geschrieben.
Genau.
Unter Staren heißt es.
Unter Staren und...
Die Entdeckung einer... Die Entdeckung einer...
Unterschätzten Welt. Welt, Gottes Willen. Art.
Ja.
Also, Unterhosen.
Die also unter, jetzt noch unter mal den Hosen. Und unter Staren die Entdeckung einer unterschätzten Art. So.
Ja.
Schluss. Das könnt ihr euch bestellen.
Und das war eine sehr lange Einleitung. Wir wollten eigentlich nur Werbung machen für dieses Buch. Nein, Quatsch. So, und in diesem Buch geht es auch darum, dass zum Beispiel Stare, anders als viele andere Singvögel, wenn die Jungen ausfliegen, sind sie erstmal verschwunden und weg und auch sehr schnell eigenständig und tun sich ja dann zu diesen großen Schwärmen zusammen. Das sind eben oft diese Jugendbanden, die praktisch aus der ersten Brut sind, die dann schon im Juli in Schwärmen umherfliegen, war mir früher auch nicht klar. Und dann ist mir das dieses Jahr wieder aufgefallen. Also ich habe im Juli schon richtig große Starenschwärme gesehen. Das sind dann alles diese braun gefärbten Jungvögel.
Das hört man am Rufen ein bisschen.
Genau, auch so. Und Stare sind eben anders als Meisen, wenn ein Schwarm, wenn also eine Brut Meisen ausfliegt, dann sind die ja oft noch Tage und Wochen wahrnehmbar in der Umgebung. Ne? Dann sind die im Garten unterwegs und werden noch gefüttert, und das ist bei Staren anders. Das macht es eben auch schwer, sie sozusagen zu zählen. Und genau, also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe auch viele Stare gesehen, kann dir aber nicht genau sagen, ob es jetzt mehr oder weniger sind, weiß ich nicht. Aber es sind
fand ich auf jeden Fall schön, hat mich gefreut.
Und jetzt, genau, und ich war aber auch zum Beispiel jetzt länger nicht an dem einen See, an dem ich letztes Jahr zur selben Zeit viel war, denn der ist komplett ausgetrocknet. Es gibt hier so ein Naturschutzgebiet, wo in einem See kein Wasser mehr ist. Und also hier ist ja auch nochmal eine andere, also wir haben ja hier auch ein großes Ding mit Grundwasser, Grundwasserproblematik, das immer tiefer geht durch die wenigen Niederschläge und so. Und dieser See ist im Moment komplett trocken und ist voller Schilf. Und da haben zum Beispiel die letzten Jahre super viele Kraniche geschlafen. Die werden dort jetzt nicht schlafen, denn die brauchen Wasser. Und im Schilf haben super viele Stare geschlafen. Und es wäre mal interessant, ich kann mir vorstellen, dass die Stare da trotzdem schlafen, weil die sind ja, die brauchen ja einfach dieses dichte Schilf. Das ist ja, glaube ich, wichtig. Ja. Mal sehen, vielleicht fahre ich da demnächst mal lang und dann gucke ich mal. Genau, aber ein kurzer Morgenreport noch und dann können wir auch mal zu unserer Art kommen, wenn du damit d'accord, wie der Franzose sagt, bist.
Oui. Oui, oui.
Morgenreport war jetzt ja schon so ein bisschen, also Kraniche geht jetzt los. Ich liebe es übrigens, dass die jetzt noch in ihren Familienverbanden so ein bisschen rumstehen. Also es ist so süß, weil ganz oft höre ich sie und dann gucke ich nach oben und dann fliegen 3 oder 4. Mhm, super. Und dann süß. Und die Jungvögel aus diesem Jahr sind ja schon genauso groß wie die Eltern, haben aber eine andere Färbung am Kopf und einen anderen Ruf. Die haben so ein Piepsen.
Ja, und das ist, weiß ich noch, als ich dich besucht habe, habe ich das gehört.
Und das
gehört.
Ist so niedlich und es berührt jedes Jahr mein Herz, wenn ich merke, da fliegt gerade Mama, Papa mit 2 oder 1 Jungvogel. Mhm. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es macht mich einfach immer ganz selig, wenn ich das merke. Also wirklich so schön. Und mir ist aufgefallen, bei meinen Hühnern, witzigerweise, die haben ja auch Küken, piepsen ja so. Und ich habe jetzt ein paar Küken, die sind jetzt auch so jugendlich. Und die piepsen immer noch. Und, und irgendwann gackern die. Also es muss bei Vögeln eine Art Stimmbruch geben. Es ist wirklich lustig.
Ja, klar.
Und
irgendwann
das ist genau,
haben sie sich's angeeignet und dann wird das... Ja.
Ja, aber es ist ja interessant, weil bei den Meisen zum Beispiel ist es ja, es gibt diesen Jugendruf, den man ja immer hört, dieses Meckern. Ne, das kennt man ja.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht so weit entfernt von einem Ruf einer erwachsenen Blaumeise. Also... Ne, da gibt es einen Unterschied, aber ich finde, es ist nicht so von so einem Piepsen zu einem Trompeten oder von einem Piepsen zu einem Gackern. Egal, das sind Beobachtungen, die man so macht im Laufe des Lebens.
Ja, ich denke, spätestens, wenn sie selber das Essen finden und so, dann hören sie auf und dann kommt der
Erwachsenenruf. Ja, es muss irgendein...
Ja, es animiert natürlich die Eltern mit so einem Piepsen oder so einer Signal, so einem Signalton, bitte fütter mich, könnte ich mir vorstellen.
Ja,
ich bin auch noch die, da, flieg nicht so schnell.
Oder eher sowas, also weil die suchen ja schon längst selber Futter. So, und aber es ist jetzt gerade brandaktuell die Phase, wo hier am Himmel Kraniche und Schwalben zusammen sind. Und Schwalben sind jetzt schon ganz doll weniger geworden. Also ich habe ja einige im Stall auch bei mir gehabt, die da schlafen. Da haben 6 Stück geschlafen, die Rauchschwalben haben da gepennt. Und jetzt gestern waren es noch 2.
Oh, okay.
Ich hoffe nicht, dass das der Sperber war. Ich gehe eher davon aus, dass ein paar schon los sind, aber auch am Himmel. Also es gibt hier noch Schwalben, sie fliegen hier rum und ich höre sie noch. Aber es ist, diese erste kleine September-Melancholie. Das ist diese Woche oder die paar Wochen, in denen Kraniche und Schwalben zusammen am Himmel sind. Und irgendwie ist es auch sehr schön, muss ich sagen. Aber es ist, wie es ist. So, und was ist in Köln los?
In Köln habe ich es viel los, also ein bisschen mehr schon wieder. Es war ja ganz ruhig, auch als es so heiß war, da hört man keinen Mucks und so. Jetzt in letzter Zeit höre ich ein wenig mehr, hier und da mal ein kleines Piepschen und wir haben ganz viele Meisen im Garten, da habe ich mich sehr gefreut. Die hatten eine gute Brut hier bei uns, auch bei meinem Freund, die Stieglitze. Den geht's allen gut. Was ich mich allerdings frage, und das würde ich gerne dich fragen oder auch gerne in unsere Hörerschaft. Und zwar, der Gerd, der geht ja immer spazieren und wir haben Krähen. Und diese Krähen, die kommen immer, wenn der Gerd kommt. Die sehen ihn von ganz weit weg und fliegen zu ihm und setzen sich hin. Die hatten 2 Jungtiere dieses Jahr. Und die kamen dann auch natürlich immer mit und haben unbeholfen da versucht dann, es war wirklich das Süßeste, haben versucht dann auch mitzumachen und so, weil der Gerd wirft seinem Hund so Futter manchmal und dann kriegen die manchmal was ab. Und irgendwie mögen die Elterntiere auch den Gerd jetzt. So. Und dann irgendwann war es dann nur noch ein Jungtier, das andere kam nicht mehr so nah und jetzt sind die ganz weg. Aber die waren immer an diesem einen ganz bestimmten, so wie man das ja auch bei Krähen kannte, das war ihr Bereich sozusagen, ihr Areal. Und da waren eben diese Elterntiere mit den Jungtieren, die haben das auch beschützt, wenn andere Krähen kamen, wurden die verjagt etc. Und jetzt ungefähr seit 2, 3 Wochen sind die weg, die Jungvögel und auch die Altvögel. Und ich frage mich bei Krähen, weil die haben ja dieses Revier, wo die jetzt sind, kommen die einfach nicht mehr wegen der Mauser, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, sich eher zurückziehen oder...
Ja, ich kann dir...
Ja. Weißt du das?
Ja, ich weiß das.
Ach so, sag.
ich weiß es nicht zu 100%, aber diese Reviere lösen sich bei vielen Vögeln jetzt einfach auf. Und das ist ja bei starren, ich sag mal so, dasselbe. Es gibt dann die großen Herbstschwärme und die Winterschwärme. Es gibt viele Vogelarten, dasselbe die Kraniche und auch die Gänse, die im Herbst sich von ihren Revieren lösen und sich dann in die Gemeinschaft begeben mit den vielen anderen. Bei den Kranichen ja das Gleiche.
Die Kraniche und das sind machen die Krähe auch?
Die Krähen ja, die Krähen auch. Machen das auch. Das ist, das ist ganz typisch. Ich war gestern vorgestern war ich bei Freunden in Berlin auf dem Balkon. Fünfter Stock, Altbau, hoch oben und den ganzen Sommer über war man da ja auf Augenhöhe mit den Mauerseglern. Und als ich also letztes Mal da war, waren die Mauersegler noch da und jetzt war alles voller Krähen. Die saßen auf einem Baukran, ganz typisch, kennen alle, die in der Stadt leben, auf jeden Fall in Berlin. Und das war vor 2 Wochen noch nicht. Also diese Vögel sind zur Brutzeit, Krähen sind zur Brutzeit extrem heimlich und, und eben dann darüber hinaus nicht mehr. Und dann sind sie auch laut und haben ihre Schlafbäume und so weiter. Genau, also es gibt Vogelarten.
Macht total Sinn, ja. Deshalb sind sie auch in Berlin immer in so Gruppen, fliegen zum Schlafbaum im Winter.
Ja. Genau, es gibt Vogelarten, die einfach sozusagen ihre Reviere dann auflösen und die auch gemerkt haben, dass sie sozusagen im Schwarm dann besser aufgehoben sind, sagen wir es mal so. Und jetzt habe ich nämlich passend dazu aus einem Buch einen Spruch, eine Bauernregel. Die lese ich jetzt vor.
Bitte,
ja?
Bitte.
Habe ich nämlich witzigerweise gestern gelesen und dachte, ach, wie passend. Und dass du jetzt dieses Krähenthema aufbringst, mein Gott. Also, ist allerdings aus dem Oktober eigentlich eine Bauernregel.
Ja.
Achtung. Weißt du, was ein Sterz ist? Das ist wichtig für alle Hörerinnen und Hörer. Der Sterz ist ein, ist der Schwanz.
Okay.
Also, Sterz.
Ja.
Das ist ein anderes Wort für Schwanz. Also, am 1. März bewegt die Krähe den Sterz. Am 1. April weiß sie schon, was sie will. Am 1. Mai fliegt sie davon mit Geschrei. Und erst wenn die Oktoberwinde wehen, ist sie dann wieder bei uns zu sehen. So. Und das passt. Also im Mai fliegt sie davon mit Geschrei, dann ist sie in der Brutzeit und dann sind Krähen super heimlich. Und erst wenn die Oktoberwinde wehen, ist sie wieder bei uns zu sehen. Also mit diesem wieder zu sehen, in dem Beispiel von dir ist es ja andersrum, die ist weg, aber sie ist nicht weg, sondern sie ist praktisch...
Sie trifft sich mit den anderen.
Mit den anderen, sie werden irgendwo in Köln eine Riesengruppe haben, riesige Schlafbäume, das wird der Fall sein.
Ach, super interessant. Wie toll, danke.
Sehr gut. Sie verlassen ihre Reviere, genau.
Der Gerd ist ganz traurig, der liebt die so.
Ja.
Der steht da immer völlig fassungslos,
ist ja auch
dass
blöd.
Sie nicht mehr kommen. Ach Gott. Naja, aber ihnen geht's gut, das ist das Wichtigste, weil er natürlich auch Angst hatte, nachher ist was passiert oder ein Sperrbau oder whatever.
Nein, ich denke, es geht ihm gut.
Gut.
So.
Okay, jetzt los, komm.
Jetzt aber los.
Ja, wir haben ja den Steinkauz und da gibt's viel zu erzählen.
Wir haben den Steinkauz, den wir uns übrigens selber ausgesucht haben. Wir haben ihn letztes Mal nicht gezogen.
Ja.
Und dann haben wir uns überlegt, ich habe tatsächlich mal wieder einfach so ein Vogelbuch zur Hand genommen und habe so ein bisschen quer gelesen und habe gedacht, mein Gott, wir sind bei fast 100 Folgen, wen hatten wir denn noch nicht?
Mhm.
Und dann gab es dann doch noch so einige Arten, die sehr charakteristisch sind, wo ich sofort gemacht habe, die doch nicht. Und genau. Wir sind beim Steinkauz gelandet, was natürlich eine tolle...
Warum haben wir uns für den entschieden? Das ist ja jetzt erstmal interessant. Wir hatten ja noch 2, 3 andere Vögel, die wir hätten machen können.
Ich kann es dir sagen.
Also ja,
die zweite Möglichkeit war die Schafstelze, die ja auch bestimmt demnächst mal drankommt. Und wir haben beide vom Gefühl her gesagt, wir wollen den Steinkauz, oder?
Ja.
Glaube ich. Ich kann dir genau sagen, warum. Ich habe gerade, ich brauche gerade ein paar positive Gedanken. Ich brauche etwas, das mich gedanklich und mental nach vorne bringt. Und bei der Schafstelze, auch wenn sie nicht so selten geworden ist wie andere Arten, hätten wir sehr schnell wieder das Thema Landwirtschaft gehabt, Offenland, Bodenbrüter, alles ist schlecht und alles wird schlechter und wir haben keine Chance und so. Also das war bei der Art so ein bisschen meine Angst und das war mein persönliches Gefühl und ich hatte Lust auf etwas, wo man auch eine kulturelle Bedeutung des Vogels in den Mittelpunkt stellen kann und das ist ja beim Steinkauz, da kann man glaube ich einfach mehr zu erzählen als bei der Schafstelze. So, das war mein Gefühl.
Okay, verstehe. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich fand es einfach schön, eine Eulenart zu machen.
Ja.
Und dachte, wir haben wenig Eulenarten gemacht und ich finde ja Eulen, ja, wie wahrscheinlich so viele auch, einfach faszinierende, ja, faszinierende Vögel und auch wunderschön. Und leider, ja, leider muss ich zugeben, folge ich bei Instagram so einem einem Engländer, der immer Eulen vorstellt. Schlimm, der ist so süß. Der ist Falkner, glaube ich, und nimmt die Tiere auch mit zu Schulen. Und der hat dann immer eine Eule da sitzen und erzählt über diese Eule. Und es ist leider so süß, wie der erzählt und daneben dieses Tier sitzt und in die Kamera so guckt. Und der hatte eben auch einen kleinen Steinkauz. Und da dachte ich, das ist leider das Süßeste. Und dann habe ich auch gesagt, lass uns den Steinkauz machen. Ich bin gespannt, was du Positives erzählst vom, ja, Steinkauz, aber freue ich mich drauf. Also let's start the Steinkauz-Folge.
Ja, machen wir. Also,
let's do it.
Soll ich mal direkt anfangen mit dem Positiven?
Ja.
Also der Steinkauz ist eine Art, die auch im Offenland natürlich vorkommt, deswegen könnte man jetzt ewig über die Landwirtschaft reden und so weiter und sagen, das geht alles bergab, aber er ist eine Art, die jetzt sowieso, sagen wir es mal so, ich fange anders an, er war eigentlich früher ein Steppenvogel, wie so viele Arten, die heute bei uns leben. Mitteleuropa passt eigentlich nicht zu ihm, so, er gehörte, müsste hier eigentlich nicht hin, weil er braucht sehr niedrige Vegetation, am besten ganz trocken, schön steppig, er jagt am Boden, er braucht immer den Überblick. So, das ist ganz wichtig. Der ist also eigentlich ganz ursprünglich eher heimisch irgendwo in Vorderasien. So, wie die Feldlerche übrigens auch, ne? Die sind ja alle vor, nicht vor 100 Jahren, sondern vor, ich würde eher sagen, einigen tausend Jahren haben sie sich langsam auf den Weg zu uns gemacht. So, das heißt, eigentlich lebt der Steinkauz bei uns schon in einem Gebiet, was gar nicht so hundertprozentig zu ihm passt. Und bei uns kommt er sehr gerne oder gut vor, da wo Vieh auf den Weiden steht und dieses Gras kurz hält. So. Und warum ich was Positives sagen kann, ist, dass in ganz vielen Gebieten, wo dieser Vogel selten geworden ist oder ausgestorben ist, er in den letzten 30, 40 Jahren zurückgeholt werden konnte oder auf jeden Fall unterstützt werden konnte.
Ach,
durch
super.
Ganz viele engagierte Menschen vor Ort, die Nistkästen aufgehängt haben und die diese Bedürfnisse dieses Vogels sehr gut untersucht haben und ihm sozusagen unter die Flügel gegriffen haben, mit großartigen Projekten und Nistkästen. Genau, und das sehe ich eher als Positives, weil er sowieso nicht... weil er sowieso nicht überall vorkommt. Also zum Beispiel in Brandenburg war er nie besonders großflächig heimisch. Allerdings im Westen so ein bisschen, wo es mehr Wiesen gibt. Und das Wichtige bei ihm ist eigentlich nämlich, und das ist der große Unterschied zum Wiedehopf, jetzt gehe ich schon ins Eingemachte, weil ich immer denke, warum gibt es den Wiedehopf bei uns so oft, den Steinkauz nicht, die brauchen doch irgendwie dasselbe. Nämlich Offenland, Jagen am Boden, so, ist doch irgendwie klar, aber warum gibt es den einen hier, den anderen nicht? Der Steinkauz ist kein Zugvogel und die Winter sind hier im Osten einfach viel zu hart für ihn und im Westen nicht. Das ist der Grund. Er braucht also auch im Winter Mäuse und auf jeden Fall genug Futter. Und deswegen ist er, hat er sein Hauptvorkommen im Münsterland, im Rheinland, NRW, auch in Hessen. Und im westlichen Niedersachsen.
Und bis jetzt so. Hat es hier ja, wie du schon richtig gesagt hast, viel mehr geregnet. Das heißt, die Böden sind nässer und der Steinkauz ernährt sich ja nicht nur von Mäuschen, sondern er mag auch gerne Würmer etc. Da kommt er natürlich mit dem Boden auch viel besser.
Genau. Klar, ne? Also das Klima ist atlantischer, so sagt man ja. Und es ist insgesamt feuchter als hier im tiefen Osten, wo es kontinentaler ist. Und im Winter braucht er eben auch Nahrung und er jagt zwar auch gerne große Insekten, wie der Wiedehopf auch, aber die sind im Winter nicht da. Er ist Standvogel und ist sehr ortstreu, das heißt, er fliegt nicht los und sucht sich was, wenn er nichts mehr findet. Und das wird ihm natürlich in kontinentalen Lagen zum Verhängnis. Und eben nicht da, wo er dann vielleicht doch noch ein paar Mäuschen findet, weil es im Winter eher 5, 6, 7 Grad plus ist und nicht 20 Grad minus. So. Mhm. Genau, also man könnte natürlich auch ganz viel Negatives sagen und der Vogel
nein, lass uns ja schon, nein, lass uns doch erstmal mit diesem positiven Start arbeiten und ich freue mich natürlich, weil also er hat gelitten unter dem Lebensraumverlust und das hat sich jetzt durch auch menschliche Hilfe ein bisschen gebessert und in NRW zum Beispiel hat der Bestand wieder zugenommen, oder?
Ich weiß. Auf jeden Fall in Niedersachsen.
Aber. Genau. Das ist wahrscheinlich punktuell auch unterschiedlich sozusagen, ja. Aber es geht ihm ein wenig besser als noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber ne, und wenn man jetzt zum Beispiel in ganz Europa guckt, also der Vogel, den gibt es in, ich glaube, ganz Europa, in England zum Beispiel ist der weit verbreitet, ist eine der bekanntesten Eulenarten auf jeden Fall für die Engländer und ich glaube, er heißt Little Owl. Ich
meine, ja, genau.
Wie süß ist das denn bitte?
Ja.
Und man, sorry.
Aber, ja. Also. Nein. Ich glaube aber, dass er auch da eingeführt wurde oder wieder eingeführt
wurde. Ja, er wurde also eingeführt.
Genau. Und es passt eigentlich ja auch gut zu England.
Ja.
Eigentlich nass. Ja, genau, aber eigentlich, das ist ja ein bisschen absurd auch. Ich habe mich das auch gefragt, zu nass darf es nämlich auch nicht sein, weil er ist in Italien, in Rumänien, er ist im Mittelmeergebiet ein häufiger Vogel. Und da ist es nicht nass. Also er ist gar nicht an diese Nässe gebunden. Er ist aber in Mitteleuropa, wo er eben als Standvogel, ne, da braucht er, da ist das sozusagen, da korreliert das sozusagen mit den Gebieten, wo es eben mehr regnet, findet er dann im Winter mehr Nahrung. Also ich glaube, man kann beim Steinkauz nicht ganz klar sagen, er mag keine Nässe oder er mag Hitze,
er mag Nässe.
Sondern er braucht ein paar Dinge, die funktionieren und als ortstreuer Standvogel nimmt er ein wenig Nässe in Kauf, damit er dann genug zu fressen findet, auch im Winter. So kann man es vielleicht formulieren.
Ja.
Er ist bei weitem nicht so häufig wie zum Beispiel in Italien. In der Toskana habe ich Steinkäuze auf den Häusern sitzen sehen, tagsüber und sich sonnen und so. Ne?
Also wir haben die zusammen, glaube ich, haben wir einen in entweder Albanien oder Bulgarien gesehen.
Und ich habe in Rumänien zum Beispiel zuletzt auch einen gesehen, vor 3 Jahren. Da war es einfach so ein Hof, auf dem wir waren, von unseren Vermietern. Und da hatten die hinten eine Scheune, wo Holz gehackt wurde. Und da hat er einfach drin gesessen und uns angeguckt. Also diese Vogelart ist in vielen Mittelmeergebieten oder südeuropäischen Gebieten nicht selten, nicht scheu. Und
vor allem auch so, man kann sie eben sehen, weil sie nicht nur nachtaktiv sind.
Genau, sie ist auch tagaktiv und dämmerungsaktiv und nicht so klar an die tiefe Nacht gebunden. Genau. Und das hat wahrscheinlich auch zur Folge, dass sie so beliebt ist, dass sie so charakteristisch ist und auch in die Kulturgeschichte Europas, glaube ich, eingegangen ist. Ich denke mal, weil ein Vogel, den man nie sieht, der ist wahrscheinlich eher negativ besetzt. Aber er ist eben eine Eule, die man auch mal beobachten kann und deswegen ist und er
die
auch nicht
so, die nicht so, nicht nur so mysteriös rüberkommt, weil sie eben auch am Tag und vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen an der Größe. Das ist ja ein, also wenn man den
beschreib ihn doch mal, das haben wir ja
was ich so krass finde, ist wie klein der Steinkauz ist, weil das kann man sich, wenn man jetzt gar nicht auskennt, nicht vorstellen. Man denkt bei einer Eule immer an einen großen Vogel und der ist nun wirklich so groß wie eine, weiß ich nicht, wie eine Amsel oder eine Drossel oder eine, weiß ich nicht, Singdrossel, also wirklich ein kleiner Vogel, was heißt kleiner Vogel, ein kleinerer Vogel, was man bei einer Eule gar nicht annehmen würde. Ja. Aber natürlich von der Form her, wie der aussieht, der Vogel, ist es eine ganz klar eine Eule, hat eben diese riesen Augen, die wunderschön gelb sind. Und was ja wirklich, also was ich wirklich, also ich will ja nicht immer sagen, es ist so süß, aber der Vogel hat eben diese Augenbrauen, die sind, die ihn immer so, wie kann ich das sagen? Sie lassen den Vogel, wenn man ihn anguckt, immer so ein bisschen durchdringend, so schlecht gelaunt hier und da rüberkommen. Das ist natürlich so süß. Das sind so helle, also fast weiße Augenbrauen, die über diesen gelben, die gelben Augen sind noch schwarz umrandet.
Ja.
Eben. Und dann hat er so einen ziemlich flachen Kopf, also gar nicht so rund, sondern eher so ein bisschen flach, als hätte er eine Frisur. die über diesen weißen, ne, als hätte er so Härchen, die über diesen weißen Augenbrauen dann sich so, also ja. Genau, und ja. Ansonsten eben dieser kleinere Schnabel, der, ja. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Haare am Schnabel?
Oh, das weiß ich nicht.
Da gibt es ja diese, es gibt ja so eine Eulenart, ne? Ja genau, ja. Es gibt ja eine Eulenart, die ganz lange, diese ganz langen Härchen haben, ich weiß jetzt leider auch nicht, wie die heißen.
Das gibt es auch in Südamerika und zum Beispiel hier Nachtschwalben haben das auch extrem stark. Aber da bin ich nicht im Thema, das müsste man mal recherchieren, wofür die genau sind.
Ja, wahrscheinlich, weil die eben nachtaktiv sind, weil sie wahrscheinlich eher ertasten können, wenn sie vielleicht gerade was nicht sehen und dieser Vogel ist eben nicht nur nachtaktiv, vielleicht sind die deshalb auch nicht so weit ausgebildet. Naja, ja, kann man ja nochmal recherchieren.
Genau. Soll ich mal vorlesen, was in Paarreis Vogelbuch steht, damit wir ja, da bitte. Mal zur Beschreibung kommen. Hier sind auch so süße Bilder drin, also wirklich. Der Vogel guckt, entweder guckt er schläfrig oder er guckt irgendwie geschockt, wenn er die Augen so aufreißt. Aber das ist ja der Grund. Eigentlich gucken Eulen nicht so mit aufgerissenen Augen, die gucken so, wenn sie sozusagen entdeckt wurden und das gecheckt haben.
Genau.
Steinkauz, Athene noctua, ist, glaube ich, der schönste lateinische Name, den ich mir vorstellen kann.
Wirklich schön, ja.
Also Athene noctua,
kommen da kommen wir bestimmt. Noch.
Ja, genau. 21 bis 23 Zentimeter, da häufiger auch bei Tage aktiv, die bekannteste der sechs kleinen Eulenarten. Schwanz kurz und Flug ausgeprägt wellenförmig. Ruf bei Erregung variabel miauend. Q, Reviergesang des Männchens, gereiht, tief, nasal und fragend, guck, das an den Beginn eines Brachvogeltrillers erinnern kann. Ruft auch am Tage. Bettelruf der Jungvögel heiser Sri, sitzt gerne auf Pfählen oder an erhöhten Warten, Steinhaufen, knickst, wiegt den Kopf, der um 180 Grad gedreht werden kann. Fängt Regenwürmer, Insekten, Mäuse und so weiter. Jagt vorwiegend in der Dämmerung und am Boden, aber auch nachts. In Kulturland und offenen Landschaften mit Baumgruppen, lichten Wäldern, Obstpflanzungen, Palmenhainen, Halbwüsten und felsigem Gelände. Also, wir sehen, er ist im Kulturland sehr anpassungsfähig und ich habe nochmal nachgeguckt. Was ihm wirklich wichtig ist, ist diese freie Sicht und die hat er eben im Mittelmeergebiet, hat er die, weil dort die Vegetation nicht üppig wird, ja, in Italien und Co. Und bei uns hat er die eben vor allem auf Viehweiden. Das heißt, in Niedersachsen zum Beispiel kommt er sehr gerne in Kombination mit so Pferdehöfen vor, also wo Leute so macht Gestüte. Wo die so Reiterhöfe und so haben, ist der Steinkauz nicht weit und so hat man es auch geschafft, ihn tatsächlich in Teilen Niedersachsens wieder zu etablieren, wo er verschwunden war, indem man diese Nistkästen aufgehängt hat und sich immer so von Pferdehof zu Pferdehof vorgearbeitet hat und geguckt hat, wo gibt es praktisch kurze Abstände zwischen den nächsten Koppeln und wenn die nicht so weit sind, also dazwischen nicht 50 Kilometer Maisfeld liegt, gibt es eben eine gute Chance, dass man den Vogel etablieren kann, weil sie sind sehr standorttreu. Deswegen darf das nächste mögliche Brutgebiet oder ja nicht so weit weg liegen. Und das ist interessant. Und heute ist es so, ich komme ja gebürtig aus Südwest-Niedersachsen. Als ich Kind war, war der Steinkauz da seltener. Und jetzt durch diese Nistkastenaktionen gibt es wirklich Gegenden, wo hinter jedem Bauernhof auf der alten Obstwiese in Steinkauz brütet. Und das ist natürlich toll.
Super toll. Und vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr unterwegs seid im Westen, NRW, Niedersachsen, was auch immer, wenn man einen Vogel sieht und das direkt, also es ist ja oft so, man sieht einen Vogel und man kennt den Vogel vielleicht noch nicht so gut und denkt direkt, ach, die Größe, das ist bestimmt eine Amsel oder was auch immer oder weiß ich nicht, ein Singdrossel oder was, sondern mal wirklich gucken, weil der Vogel ist wirklich klein. Das heißt, vielleicht ist es dann tatsächlich ein Steinkauz.
Ja, und im Süden tatsächlich jagt er auch gerne von Stromleitungen. Also das habe ich auch schon gesehen, wie auf so einem Stromleitung dann auf einmal, man denkt, da sitzt eine Taube, eine kleine Taube, so eine Türkentaube oder so. Und das war dann auch ein Steinkauz, das habe ich gesehen. Mhm. Genau, und eben gerne in bei uns in Mitteleuropa von so Zaunpfählen und so kleine Steinhäufchen oder Mauern oder so. Deswegen hat er auch in England so viel Erfolg dann gehabt, weil da gibt's ja auch viel diese Steinmauern, ne? Da gibt's ja, genau, und dasselbe gibt's aber ja auch in Spanien, in den Olivenhainen und so. Also ich will damit sagen, der Vogel ist halbwegs flexibel, was das Wetter angeht. Hauptsache, er hat immer diese freie Sicht, dieses offene, kurzrasige und genug Nahrung. Und dann kommt dazu eben die passende Nisthöhle. Und das ist der Punkt, an dem man eben als Mensch gut ansetzen kann.
Ja, ja. Ne?
Ja. Und die sind so ähnlich wie so Wiedehopfhöhlen und sind eigentlich so Röhren, die man auch in die Obstbäume hängt, auf so einen schrägen Ast. Und dann gibt's da auch noch welche, die haben vorne so eine Marder, so einen Marderschutz drin. Das heißt, das ist ganz schlau gemacht. Das ist eine Eingangshöhle. Und dadurch, dass dieser Kasten praktisch auf dem Ast liegt, kann ja jeder Marder da rein spazieren. Aber es gibt so eine Möglichkeit, dass hinter dem Eingangsloch eine Wand eingebaut ist, die praktisch nur an einer Seite wieder einen Durchlass hat, rechts, und dahinter kommt noch eine Wand, wo der Durchlass links ist. Und der Marder kann sich nicht so drumherum schlängeln. Hast du das verstanden?
Ja, klar. Also, das heißt, der ist einfach zu lang, um da diese Ecke zu gehen.
Genau. Und der Vogel kann reingehen, geht einmal um die Ecke und nochmal um die Ecke und ist in seiner Bruthöhle hinten. Und der Marder kann das nicht. Der ist zu lang, um sich sozusagen wie so eine Schlange um diese Ecken zu winden. Das ist sehr schlau gemacht. Und durch diesen Marderschutz hat man eben auch verhindert, dass man dem eine ökologische Falle baut, indem man überall Niströhren aufhängt und dann werden die Jungen gefressen. So.
Genau.
Und das sind eben alles Entwicklungen von irgendwelchen schlauen, engagierten Ornithologen, die sowas gebaut haben. Und dadurch konnte er eben in ganz vielen Gebieten, wo er vorkommt, auf jeden Fall im Bestand gesichert werden. Und das ist natürlich sehr, sehr schön.
Super. Sollen wir ihn mal hören?
Ja, mach mal.
Okay, hier kommt der Steinkauz.
The Stony. The Stony.
Es ist das Lied steht hier. Ich mach mal. Habe ich schon mal gehört.
Ja, ein typisches Kreuzchen auch. Mhm. Allerdings hat der Steinkauz ein sehr hohes Stimmrepertoire. Mhm. Und da er hier bei mir nicht vorkommt, weiß ich gar nicht. Ich würde das nicht sofort erkennen, aber mir wäre ja klar, oh, das ist ein Vogel, den habe ich noch nicht so oft gehört. Da würde ich natürlich Acht geben. Aber er hat ein sehr hohes Lautrepertoire. Und das haben ja auch viele Eulen, die haben dann einen Gesang und dann haben sie auch noch einen Kontaktruf und irgendwie haben die Weibchen oft noch einen anderen Ruf. Also das ist nicht ganz so einfach.
Ja, genau. Mhm. Aber und wie gesagt, also da unterscheidet sich das noch, wie du schon richtig gesagt hast. Man kann es nicht wissen. Aber ich glaube, ich habe das schon mal gehört.
Ja, übrigens, was ich noch zum Aussehen interessant finde, er hat ja so, ich finde, recht lange Beine. Also auf jeden Fall Beine,
die auf jeden Fall erhöhter, genau. Man hört, man sieht die Beine.
Ja, also man kann richtig sich vorstellen, wie er am Boden auch so ein paar Meter rennt und vielleicht dann doch noch ein Mäuschen erwischt oder so. Es gibt ja auch diese Wüstenkreuze, oder ich weiß nicht genau, wie die heißen. Kaninchenkreuze gibt es, glaube ich, auch, die in den USA in den Wüsten leben, die in alten Kaninchenbauten brüten. Das sind, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die kommen ganz oft vor in so Tierfilmen. Ich glaube auch bei Walt Disney, die Wüste lebt oder die
Man gesehen, ich kenne den Ausschnitt, wo sie kämpfen, ne, gegen die anderen.
Genau, und das ist also so auch klar und daran sieht man, finde ich, auch, dass der Steinkauz auch so ein Steppenbewohner mal gewesen ist oder auch immer noch ist. Da ist so eine Ähnlichkeit da und was ich noch spannend finde, das Wort Kauz, also das deutsche Wort Kauz, gibt's nur im Deutschen. Also dieser Unterschied innerhalb der Eulenfamilie noch zu unterscheiden zwischen Eule, wie zum Beispiel Waldohreule, Schleiereule, und Kauz, wie zum Beispiel Steinkauz und Bartkauz, das gibt's nur im Deutschen. Und ich finde es total interessant, weil Schleiereule und Steinkauz sich natürlich unterscheiden. Also der Kauz ist wirklich etwas Kauziges. Und wie das auch im Deutschen dann, finde ich, Einzug gehalten hat in den normalen Sprachgebrauch, also zu sagen, ich glaube, der wird langsam kauzig. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Das aber ist das so könnte Kauz. Auch von einem, kauzig ist eben dieses, vielleicht auch wirklich die Art, wie der Vogel schaut und wie, ja, wie er aussieht, ne?
Ja, aber deine Augenbrauen, die du beschrieben hast und genau. So, das hat ja eine Schleiereule auch nicht. Und ich finde, der Kauz hat immer etwas wie so ein kauziger alter Mann, der irgendwo alleine im Wald lebt, in einer Hütte, aber liebenswert das ist. Also vor dem hat man keine Angst.
Ja. So. Liebenswert und so ein bisschen frech.
Kauzig.
Frech und kauzig. Ein Kauz. Genau. Ja.
So,
ja,
und das finde ich irgendwie ganz schön. Und deswegen ist dieser Vogel auch größtenteils Sympathieträger und das war er ja auch schon sehr lange. Also ich glaube, wir können mal langsam über die europäische, diese kulturelle Bedeutung dieser Vogelart sprechen. Oder hast du noch was zum Aussehen anzumerken?
Nee. Du hattest es ja auch schon angesprochen, seinen lateinischen Namen, Athene Noctual. Also das passt ja eigentlich, ne?
Genau.
Also schon eigentlich dazu, woher er kommt.
Hast du dich näher mit der Geschichte mit im antiken Griechenland beschäftigt, mit dieser Vogelart, oder hast du das ausgespart?
Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich habe es gelesen, habe mich auch vorbereitet darauf, mich super gefreut, weil es auch ein Riesenzufall ist, dass ich nächste Woche nach Athen fliege.
Ach, guck.
Tatsächlich, wo ich noch nie war. Also es ist schön. Jetzt auch nichts irgendwie, sondern habe ich mich sehr gefreut zu lesen, dass der Steinkauz schon im antiken Griechenland als Vogel der Weisheit galt oder Sinnbild, ne? Also von der Göttin Athene, die ja
es
die Namensgeberin von Athen ist.
Sozusagen. Genau, ich glaube, die Göttin Athene, war doch ihr Vogel, oder? Also ich weiß nicht mehr ganz genau,
Sinnbild,
aber er wird...
Der Göttin.
Genau, aber sie hat ihn auf jeden Fall irgendwann dann auch in Darstellungen und so, war er bei ihr sozusagen. Also
genau,
den Vogel
und wurde
hat man
auf den Münzen, auf der Drachme dann abgebildet.
Ja,
auf
also
der einen
auf
Seite Athen und auf der anderen Seite der Steinkauz.
Und zwar das schon zur Zeit der allerersten Münzen. Und das ist ja was Besonderes.
Irre.
Und das ist ja also wirklich schon eine Ecke her, dass also auf den griechischen Münzen, auf den allerersten Münzen, die es gab, war immer der Steinkauz drauf.
Ja.
Und schön ist, bis heute, es ist ja so, dass die Euro-Münzen auf der einen Seite gleich sind, da steht die 1, die 2 und so weiter, 50 Cent. Und auf der Rückseite, ist bestimmt allen schon mal aufgefallen, sind verschiedene Sachen. Und in Deutschland ist da ja der Adler drauf und das Brandenburger Tor und so weiter. Und bei den Griechen ist auf der 1-Euro-Münze immer noch der Steinkauz drauf.
Ach toll, das wusste ich nicht.
Ja, also es ist die alte Darstellung, also auf der griechischen 1-Euro-Münze ist die alte Darstellung dieser ganz alten Drachme-Münze. Also das ist der Steinkauz mit einem Olivenzweig, glaube ich.
Ach, wie schön. Ja, das
also
freue
ist
ich
ja,
mich, die werde ich mitbringen.
Ja, genau, mach das mal, mach mal ein Foto.
Ja, mache ich wirklich.
Und ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Früher, als das losging mit dem Euro, war ich immer ganz aufgeregt, da war ich auch noch jünger und war immer ganz happy, wenn ich eine neue Münze, die ich noch nie gesehen habe, gesehen habe. Und natürlich war das bei den griechischen 1-Euro-Münzen besonders toll, weil da ein Vogel drauf ist. Ne? Genau.
Ja, genau. Und dann freue ich mich auch, in Athen rumzulaufen und mir vorzustellen, damals wie der Vogel von jenem Dach runtergeguckt hat. Vielleicht sehe ich ja sogar einen.
Ja, kann sein. Und ist durchaus möglich, dass er, ich weiß nicht, wie es in Athen ist, aber ich weiß, in Italien zum Beispiel ist dieser Vogel auch in Siedlungen und in kleineren Städten und so durchaus vertreten. Also es ist nicht wie bei uns hier, wo er wirklich nur dieses, ja, ich sag mal, eher ländlich mit Bauernhöfen und so in Verbindung steht, sondern tatsächlich in Dörfern und Siedlungen. Und ich habe es, wie gesagt, in Italien schon gesehen, in einem kleinen Dörfchen am Rand. Er braucht natürlich trotzdem diese Jagdgründe, aber wer weiß, vielleicht siehst du ja einen. Und ansonsten hoffe ich, dass du mir irgendein schönes Souvenir mitbringst.
Mache ich auf jeden Fall. Nein, das ist jetzt mein Plan, mein Ziel.
Gut.
Also wenigstens eine Münze natürlich, aber das mache ich auf jeden Fall. Klar,
schön.
Natürlich.
Das finde ich toll.
Sein.
Und ich habe mich leider total wenig mit der griechischen Mythologie auseinandergesetzt. Und immer wieder, wenn ich das anfange zu lesen und zu machen, denke ich, ach, eigentlich wäre das schön, das mal ein bisschen mehr zu machen. Es gibt ja so Leute, die da total fasziniert von sind und total drin sind. Ich bin das leider nicht. Aber ja, mal gucken, vielleicht nehme ich mir dann doch nochmal irgendwas zur Hand, die Reisen des Odysseus oder so. Das mussten wir in der Schule lesen, glaube ich. Naja.
Na, ich finde das schön, weil da ja auch viele Frauen sind, die griechische, ne, in der Mythologie, und Athena oder Athene, wie sie auch genannt wird, war eben die Göttin Ja. Für Weisheit, Strategie, Kampf, Künste, Handwerk. Also eine wichtige Schutzgöttin sozusagen. Und dass der
genau.
Vogel da so nah bei ihr ist, finde ich alles sehr positiv, weil er war ja nicht immer positiv. Also er ist ja in späteren Zeiten auch in Deutschland eher mit dem Tod etc. in Verbindung gebracht.
Ja, wobei ich glaube, das ist eher der Waldkauz.
Also, glaube ich auch.
Ich habe das auch gelesen, aber ich glaube, durch sein tagaktives Leben, auch durch diese Nähe zum Hof und so, ich glaube, dass der Waldkauz eher der Todesbringer ist bei uns. Aber gut.
Das kann sein, aber ich glaube damals, jetzt mal abgesehen davon, welcher Vogel wer war, das vielleicht wussten die das ja auch gar nicht, aber das war dann eher so der, gerade in Deutschland so ein, hatten eben Steinkreuze oder andere Kreuze oder wie auch immer dann eher ja. den, wurden eher mit Tod in Zusammenhang gebracht, ne? Oder
ja.
dass sie den Tod bringen oder wie
Was
auch immer.
Was übrigens auch daran liegt, dass, also beim Waldkauz, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, da gibt's ja auch diesen Ruf vom Weibchen, der so klingt wie komm mit, ne? Und dass man sozusagen den,
ja.
und den auch so im Herbst, es ist neblig und so, dann wird das alles gerufen. Das ist so ein bisschen der Grund. Beim Steinkauz habe ich gelesen, weil der ja auch große Insekten jagt, die vom Licht angezogen werden und der, dass man früher tatsächlich oft bei Toten, wenn jemand gestorben ist und dann gab's ja die Totenwache. Und das hat man, macht man ja heute nicht mehr, aber das, da war es ja so, dass man die Toten aufgebahrt hat in einem Raum. Und dann gab es immer Familienmitglieder, die sozusagen die Totenwache gehalten haben, bis dann es traditionell je nach Religion nach weiß ich nicht wie viel Zeit zur Bestattung ging. So. Und oder bis der Pfarrer kam, keine Ahnung, hat ja alles gedauert. Und traditionell war es so, dass im Raum, in dem der Tote lag, Licht angelassen wurde, die ganze Zeit.
Ah, okay.
Also früher viele, früher Kerzen, früher Kerzen ja. und dann später vielleicht auch elektrisches Licht. Mhm. Und dann wurden die großen, es gibt ja auch beachtliche Nachtfalter, also heute weniger als früher, Insekten sterben, aber
viel
es gibt
weniger.
Große, es gibt große Nachtfalter und gerade auch im Mittelmeergebiet und so, wirklich große Nachtfalter und dann, soll es vorgekommen sein, dass eben auch die Käuze sich sozusagen durch die Insekten Richtung Licht getraut haben. Und das erklärt das auch nochmal. Ne?
Oh, das würde ich ja so gern sehen, den Vogel mal, wie er jagt in der Nacht, dass man ihn so ein bisschen, also es gibt so ein paar Bilder an fliegenden Steinkauz, das ist leider, also nicht nur wunderschön, aber auch mit diesen riesen Augen, echt süß,
ja.
muss man echt sagen.
Ja. Und es gibt ja noch, apropos Athen, das Sprichwort Eulen nach Athen tragen. Das ist, finde ich ja eigentlich auch sehr schön. Was ja so viel heißt wie, dass man jemandem etwas erklärt, was er oder sie schon weiß, oder?
Ja, wenn, dass man etwas unnütz oder etwas tut, was eigentlich unnütz ist sozusagen. Oder
genau.
Ja, doch, unnütz, ja.
Und das finde ich irgendwie auch ein schönes Sprichwort. Also das finde ich cool.
Kommt weil natürlich das ja, daher, da es gab so viele Eulen da, dann braucht man keine Eule noch bringen sozusagen.
Ja, oder Athene an sich hat eine Eule am Start und irgendwie so. Aber ja, finde ich auch toll. Ja, vielleicht siehst du einen Steinkauz in Athen, das würde ich mich sehr
Fotos.
Für dich freuen. Genau, du kannst ja auch mal, also ich meine, du bist ja in der Ornithologinnenwelt hochprominent und angesehen.
Weltweit und auch europaweit.
Du kannst natürlich auch mal gucken, so wie ich das in Italien gemacht habe. Gut, da war ich im Urlaub. Ich weiß nicht, machst du Urlaub oder bist du da für die Arbeit?
Ich bin im Urlaub.
Ja, also, guck mal, dann kannst du jetzt, wenn du das möchtest, natürlich mal gucken, ob du irgendwo im Internet, auf Social Media oder so, irgendeine ein Bird Guide oder sowas findest und vielleicht kann die dir sogar sagen, ja, wir machen mal eine Tour. Vielleicht gibt's auch eine Vogeltour in Athen. Ich habe das ja in Italien
gute
gemacht, habe ich lang und breit geschrieben und das hat mir so viel Freude gemacht, weil das auch nochmal so schön, ja, es hat mir auch so, es hat mich so gefreut.
Den Ort nochmal näher.
Ja, und das ist auch in Italien genauso tolle Leute, wusste man ja, aber und dass wir alle dasselbe wollen und dass wir, es ist so schön, das hat mich auch nochmal so diesen europäischen Geist so zurückgeführt und das finde ich so toll. Also es hat mich richtig bewegt.
Ja, das ist eine super Idee.
Wir machen hier unser Ding und ich hänge meine Nistkästen auf und dies Wiederhopf und dies Projekt und das und dann komme ich da hin und dann ist da eine junge Italienerin, die irgendwie genau das Gleiche macht und die gleichen Herausforderungen hat und so. Das hat mir so viel Mut gemacht auch. Genau, also kannst du ja mal überlegen, vielleicht ergibt sich da ja was Schönes.
Ja, das ist eine gute Idee, mache ich. Ich werde berichten.
Kleiner Tipp
vom
Profi.
Mhm.
So.
Ja, gut.
Was haben wir noch auf unserer Liste jetzt hier? Was müssen wir noch besprechen?
Also ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Wir können vielleicht erstmal kurz, vielleicht für alle, die zuhören, wir werden heute keinen Vogel auslosen, sondern wir haben nächste Woche unsere 100. Folge. 100 Folgen, Philipp. Das ist schon...
Happy Birthday, übernächste Woche, aber
ja,
egal.
Ja, stimmt, übernächste Woche, genau. Das teasen wir jetzt mal kurz an. Das ist am 24. September in Oldenburg, werden Philipp und ich live einen Podcast machen. Im Museum, ist das das Naturkundemuseum?
Im Landesmuseum Natur und Mensch heißt das. Also das ist sowas wie das Naturkundemuseum.
Ja.
Und es gibt die im Herbst jedes Jahr die Zugvogeltage, die werden vom Nationalpark Wattenmeer organisiert. Genau, und die haben uns eingeladen und Oldenburg liegt ja nicht im Wattenmeer oder am Wattenmeer, aber auch nicht so weit weg. Und deswegen, sie wollten eine Veranstaltung machen, die praktisch auch gut erreichbar ist. Nicht, dass wir da irgendwo auf so einer Boje sitzen und keiner kommt. Deswegen
im
Landesmuseum
Uhr ist das?
Um 19 Uhr, 19 bis 21 Uhr. Ich sag's jetzt nochmal, ich hab's mir nämlich extra aufgeschrieben.
Ja.
Landesmuseum Natur und Mensch, Oldenburg. Damm 38 bis 46, 26135 Oldenburg. So, könnt ihr euch ja im Internet mal zurechtlegen. Und zwar haben wir da unsere 100. Folge.
Unglaublich.
Im Rahmen der Zugvogeltage. Und es wird ein Live-Podcast mit Publikum und ihr könnt gerne kommen, seid herzlich eingeladen.
Mhm.
Und das Thema wird natürlich der Vogelzug sein, aber weil wir ja immer einen Vogel als Aufhänger und als Tagesvogel sozusagen haben, ist es in diesem Fall die Küstenseeschwalbe, worauf ich mich auch schon sehr freue.
Ich auch, weil die hat schon bei mir auch, da reden wir auch in 2 Wochen nochmal natürlich drüber, aber sie, ich verbinde damit auch so ein bisschen Fernweh mit diesem Vogel, da freue ich mich auch drauf.
Ja, anders als der Steinkauz, der nämlich sehr ortstreu ist, der sich wirklich gar nicht gerne wegbewegt, ist die Küstenseeschwalbe das komplette Gegenteil. Deswegen freue ich mich auch auf diese Vogelart, ja.
Genau, und dann würde ich sagen, also bevor ich jetzt über Musik rede, wolltest du noch ein Buch vorstellen, oder?
Ich wollte, ja, das geht relativ schnell,
kurz
und knapp.
Ich finde das gut, weil wir haben die letzten Folgen das nicht gemacht, deshalb es wird Zeit.
Ja, und soll ich dir mal, bevor ich was zu dem Buch sage, sage ich, was in dem Buch vorne für eine Widmung steht.
Ja.
Die Autorin hat nämlich dieses Buch gewidmet, mir höchstpersönlich. Und es steht drin, dem liebenswürdigen Kauz, Philipp Juranek, gewidmet von Anita Albus. 28.02.2020.
Ach, schön. Ja, ach Gott, ich weiß noch, ich heul gleich. Ich weiß noch genau, wie wir da saßen.
Und eigentlich geht es mir um die Widmung, weil sie geschrieben hat, dem liebenswürdigen Kauz.
Ja, ja.
Genau, und das Buch an sich ist ein gutes Buch. Ich gebe zu, ich habe es gar nicht ganz durchgelesen, sondern immer nur Kapitel, denn Anita Albus hat einen sehr eigenen Stil, den man aber auf jeden Fall empfehlen kann. Das Buch heißt Käuze und Kathedralen, Geschichten, Essays und Marginalien. Mhm. Und Anita Albus ist ja eigentlich, also sie begleitet uns ja schon lange als Künstlerin, auch als Vogelbuchautorin. Ich würde jetzt zu dem eigentlichen Buch, das, was wir so sehr lieben, das stellen wir einfach mal anders vor, oder?
Genau. Ich weiß gar nicht, hattest du das nicht vorgestellt?
Nee, glaube ich nicht.
Nee, okay, gut.
Wir haben das erwähnt in unserem Buch, also in unserem Buch Unter Starren, was wir eben schon da, ist ein Kapitel drin, wo es um die Wandertaube geht, wo es also um diese großen Schwärme geht und da rezitiere ich dann in dem Fall aus Anita Albus.
Ja.
Aber dieses Buch hier von Anita Albus, Käuze und Kathedralen, ist ein kleines Buch und es sind tatsächlich Essays drin und einzelne Geschichten, die überhaupt nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber natürlich geht es viel um Vögel, es geht auch viel um Architektur interessanterweise. Genau, und es ist eher so eine Essay-Sammlung. Ich finde es schwer, am Stück durchzulesen. Ich glaube, dafür ist es auch gar nicht gemacht.
Es ist ein Liebhaberbuch. Das sind ja, viele Bücher, die sie gemacht hat.
Ja, und es ist auch keine Zeichnung drin. Ne? Und ich habe ja ihre Bücher, liebe ich ja, weil wo sie viel auch gemalt hat und viele ihrer wunderbaren Malereien drin sind. Deswegen ist es hier, nicht der Fall. Aber es gibt ein Kapitel zum Beispiel, wo sie über Findelkinder auch spricht, weil ihr in ihrem Gutshaus in Frankreich, in ihrem Chateau, in dem sie die Sommer verbracht hat, wurden ihr immer die ganzen Pflegevögel gebracht. Und da beschreibt sie ganz, ganz, ganz süß die Unterschiede zwischen den einzelnen Arten, wie sie die wahrgenommen hat und so weiter. Und ich kann ja mal einen kurzen Abschnitt lesen, nur einfach für den Stil, damit man das mal gehört hat.
Ja, fände ich super. Mach mal bitte.
Der zutraulichste aller meiner Findelvögel war eine Schleiereule. Als ich vor 26 Jahren mein Haus bezog, nisteten die Schleiereulen in dem Taubenschlag eines Nebengebäudes. Bei Einbruch der Nacht konnte man die jungen Eulen in ihrem flauschigen Dunenanzug auf dem steinernen Vorsprung der Einflugluke sitzen sehen, wie sie in Erwartung der Atzung durch den Eulerich wie autistische Kinder mit ihrem Körper hin und her pendelten. Das Bettellied, eine Mischung aus Schnarch- und Fauchlauten, das sie gemeinsam anstimmten, sobald der Mäusejäger mit der Beute lautlos niederschwebte, war weithin vernehmbar. Die Wiesen müssen damals noch nicht so überdüngt und verdichtet gewesen sein wie heute, so dass sie für Mäuse noch bewohnbar waren und es den Eulen nicht an Nahrung mangelte. Jedenfalls gab es große Gelege mit etwa einem Dutzend Nestlingen. Wenn sie flügge waren und mit den Alten in den Linden vor dem Haus hockten, konnte man meinen, sie seien so zahlreich wie die Blätter an den Bäumen. Und so weiter. Also, sie ist die Königin, der Nebensätze, fällt mir gerade auf. Wirklich, aber immer wenn dann am Ende endlich das Satzende kommt, dann atmet man kurz auf. Aber
eine feine Dame, Und ich möchte ganz kurz erzählen, für die, die vielleicht die anderen Folgen nicht alle gehört haben, wir waren zu Besuch bei ihr, Philipp hatte arbeitstechnisch einen Auftrag und war so lieb und hat mich mitgenommen und wir saßen in ihrer großen herrschaftlichen Wohnung in München. Und da hat sie das Buch für dich signiert, das weiß ich noch ganz genau. Und du warst ganz aufgeregt und ich natürlich auch, aber du noch mehr, weil du so lange schon dieses Lieblingsbuch von ihr hast. Das ist super schön, dass du das vorgelesen hast.
Genau. Schön. Genau, also Anita Albus, Kreuze und Kathedralen und auch ansonsten Anita Albus, einfach könnt ihr mal recherchieren. Ein großer Gewinn muss man kennen, wenn man unseren Podcast mag. Sie gehört auf jeden Fall zu Antonia und meiner Lebensgeschichte dazu und ist ja leider vor 2 Jahren verstorben, glaube ich, ungefähr. Was mich sehr traurig gemacht hat und gleichzeitig bin ich sehr dankbar, dass ich sie treffen durfte. So.
Ja, absolut. Wirklich. Ich auch, durch dich.
Und dann auch noch, dann auch noch mit dir zusammen. Wirklich schön.
Ja.
Genau, und ich finde die Widmung dem liebenswürdigen Kauz, also das ist das super. Allerschönste. Und das musste heute mal hier angebracht werden. So.
Ja. Das ist wirklich schön.
Wunderbar.
Ja, wunderbar. Dann würde ich jetzt einfach das Lied vorstellen, was ich heute rausgesucht habe für uns. Ja. Natürlich ging es um Eulen. Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass das für die, die es vergessen haben in der Zeit, dass Little Owl der Name ist von Steinkreuzchen, was
so süß.
Ich wirklich, wirklich schön und süß finde.
Ja, aber siehst du, es gibt kein Wort für Kauz, ne? Interessant.
Also genau, es gibt nur Owl,
ja.
Und interessant ist auch, finde ich, also ich weiß, das ist natürlich eine Unterstellung, aber ein Tier Little Owl zu nennen, zeigt ja auch, wie nah es irgendwie dem Menschen ist und dass da auch eine liebenswerte Beziehung zwischen beiden ist, würde ich sagen.
Ja.
Tatsächlich habe ich jetzt zu Little Owl kein Lied oder so gefunden, gibt es aber, das ist dann eher Kinderlieder oder so, aber ich habe ein wunderbares Lied gefunden von den Tiny Ruins. Die Tiny Ruins ist eine Band, die aus Auckland kommt, aus New Zealand. Und die werden angeführt von Holly Fulbrook. Das ist eine Sängerin, die davor auch alleine unterwegs war, Coffee and Wine gemacht hat. Mhm. Vielleicht kennst du die? Kennst du Coffee and Wine? Auch ziemlich bekannt. Singer-Songwriter. Ist dann aufgetreten als Vorband von den Fleet Foxes und Beach House. Das sind alles so, ich sag mal, 2000er Singer-Songwriter-Bands, die ich sehr gerne habe. Und hat sich dann irgendwann zusammengetan mit einem Gitarristen und einem Violinisten. Wie sagt man das?
Violinist, naja, würde ich sagen.
Ja, Violinisten. Ja. Und
Ein Geiger.
Und dann haben sie sich zu den Tiny Ruins zusammengetan und die haben ein Lied rausgebracht, das heißt Night Owl. Und das ist wirklich sehr schön, das Lied. Das will ich jetzt mal abspielen und vielleicht könnt ihr euch die Alben, die sind alle gut. Ich glaube, sie haben 4 Alben am Ende rausgebracht und die sind alle wirklich, ja, sind wirklich tolle, tolle Alben. Ich glaube, dieses Album kommt aus dem Jahr 2018. Super. Musste ich aber nochmal nachgucken. Aber ich spiele es mal ab. Night Owl für euch. Und I wish you a Merry Christmas.
Nein, Quatsch. Jetzt wird man nicht übermütig.
Nein.
Es ist eher September. Ne, weiß ja, ich schon.
Do you remember? 21st of September. Ich krieg auch noch deine Lieder übrigens. Und
ich
vom
weiß,
Dieter auch.
Ne? Also bitte.
Okay, gut. Also hier kommt Night Owl. Wir hören uns spätestens alle zusammen in 2 Wochen. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und ja, und du weißt schon.
Ja, ne? Danke den gleichfalls. Liebe Grüße. Danke, du liebenswerte Käuzin und genau, ein schönes Wochenende und liebe Grüße an alle und nach Kölle am Ring. So.
Mario, tschö.
Tschö, Mario.
Thoughtfulness, my dear.